Aufnahmen laufen und dann sag ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper, heute aus dem Jakob-Kaiser-Haus bei Kaiserwetter und ich darf mit dir reden. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Ich bin Bernd Rixinger, komme aus Stuttgart, bin Bundestagsabgeordneter, war lange Jahre, 9 Jahre Parteivorsitzender der Linken und kandidiere jetzt auch nochmal für den Bundestag. Von Haus aus habe ich Bankkaufmann gelernt und bin aber mein ganzes Leben lang eigentlich Gewerkschafter gewesen und habe lange Zeit den Verdi-Bezirk Stuttgart geleitet.
Okay, ich fange immer ganz gerne sehr früh an. Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zur Schule gegangen? Wie hast du die Schule abgeschlossen und wie ging es dann für dich weiter?
Ja, ich bin eigentlich ein Dorfkind, also der jetzt in der Stadt gelandet ist. Ich habe mich also in einem kleinen Dorf, Hausen an der Würm, bin ich aufgewachsen, 500 Seelendorf, bin dann umgesiedelt in den Heimatort meiner Mutter nach Münglingen, alle Stadtteile von Walterstadt, habe dort die Grundschule gemacht, dann die Hauptschule, dann die Handelsschule und dann habe ich Bankkaufmann gelernt und bin dann so immer in größere Stadtteile von Walterstadt gegangen, habe dort eine Jugendzentrumsinitiative mitgegründet, sehr früh, bin da ganz stolz. Die hatten jetzt ihr 40-jähriges Jubiläum und ist immer noch selbst verwaltet in der 5. oder 6. Generation. Meine Neffen sind da jetzt schon aktiv geworden und sind jetzt aber auch schon wieder zu alt dafür. Aber das hat irgendwie Bestand, hat dort dann eine Wohngemeinschaft gegründet mit 7 Leuten und wir hatten dann, weil man in dieser Kleinstadt als Wohngemeinschaft gar kein Haus mieten konnte, haben wir eins gekauft zusammen und haben das dann so umgebaut über die Jahre und das hat immerhin auch 12 Jahre gehalten. Und später bin ich dann nach Stuttgart gezogen, als ich bei der Gewerkschaft anfing. Also ich war bei der Leonberger Bausparkasse als Bankkaufmann und freigestellter Betriebsrat habe ich 10 Jahre gemacht. Und dann bin ich zur Gewerkschaft gegangen, damals in die HBV-Landesleitung. Das war so eine Vorgängerorganisation von Verdi und hatte dann ab 2001 bei der Verdi-Gründung die Geschäftsführung gemacht. Also vom Dorf quasi in die Stadt, immerhin nach Stuttgart, Großstadt und jetzt Stuttgart und Berlin im Wechsel.
Genau. Und seit wann bist du jetzt in Berlin?
Naja, ich bin 2012 als Parteivorsitzender gewählt worden und seither lebe ich in Berlin, in Kreuzberg, wie sich's gehört, in einem schönen Kiez, im Gräfekiez. Da fühle ich mich ehrlich gesagt auch sehr wohl.
Cool. Hast du denn überhaupt noch Zeit, dich in Kreuzberg rumzutreiben oder hat man einen strikten Zeitplan so jetzt
endlich? Naja, natürlich als Parteivorsitzender ist man schon sehr, sehr belastet und viel unterwegs in der ganzen Bundesrepublik. Jetzt, seit ich nicht mehr Parteivorsitzender bin, seit Ende Februar, habe ich schon sehr viele zusätzliche Wochenenden gewonnen und habe ein bisschen mehr Zeit wie vorher.
Okay, das klingt ja erstmal entspannter.
Das stimmt, deutlich entspannter, obwohl ich es immer noch großen Anteil nehme an der Entwicklung unserer Partei und auch nach wie vor meinen Beitrag leisten will, dass wir eine erfolgreiche Linke in Deutschland haben.
Ja, die Geschichte der Linken ist ja noch eine recht junge Geschichte. Also die Partei gibt's ja so in der Form noch nicht so lange. Wie bist du denn bei der Linken gelandet und was hält dich hier sozusagen?
Naja, ich bin von Haus aus ja eigentlich Gewerkschafter, habe mein Leben lang für Verkäuferinnen und Postzustellerinnen und Arbeiter bei der Stadtverwaltung, Erzieherinnen gekämpft. Ja, da hängt auch mein Herz. Und ich habe schon gesehen, als die SPD diese Agenda-Politik gemacht hat, dass der politische Arm der Gewerkschaften, was ja die SPD immer ein bisschen mit war, zwar nie so, wie sie getan hat, aber sie war es mit, dass der verloren gegangen ist und dass die Gewerkschaften damals in der Jahrtausendwende mit dem Rücken an der Wand standen. Ja, also sie wurden verantwortlich gemacht für zu hohe Sozialkosten, für zu hohe Lohnkosten und kamen politisch enorm unter Druck. Und dann hat auch noch die SPD dieses Spiel mitgemacht. Ich war jetzt nie in der SPD, da war ich immer zu weit links dafür. Und dann gab es dieses Projekt der Gründung der WASG, also praktisch im westdeutschen Ableger. Damals war noch nicht von der Linken die Rede. Wir wussten, wir mussten irgendwo eine linke Partei gründen, die auch stark die Beschäftigten vertritt und die gewerkschaftsorientiert ist. Und da habe ich dann mitgemacht bei der Gründung, wurde dann auch gleich für die WASG Landesvorsitzender in Baden-Württemberg und bei der Fusion mit der Linken dann auch Landesvorsitzender der Linken. Mhm. Aber das war alles ehrenamtlich. Mhm. Also damals hatte ich keine Vorstellung davon, jemals Parteivorsitzender der Linken zu werden. Das war auch gar nicht mein Ziel, sondern ich war sehr gerne Geschäftsführer im Verdi-Bezirk Stuttgart und hatte gedacht, ich mache eben ehrenamtlich meinen Beitrag zum Aufbau einer gesamtdeutschen Linken.
Okay, und wie bist du dann beim Parteivorsitz gelandet? Das war wahrscheinlich...
Ja, da war die Partei in einer großen Krise. Wie gesagt, wir haben eine sehr junge Partei, die ist ja erst 2007 gegründet worden, also gerade mal 14 Jahre alt. Und es gab dort eben der Versuch in Deutschland, sowas wie eine linksplurale Partei zu machen, mit verschiedenen Strömungen, mit verschiedenen geschichtlichen Hintergründen, mit verschiedenen Richtungen, war ja neu. Aber es war ein erfolgreicher Versuch, aber natürlich mit viel Konflikten verbunden, insbesondere damals auch Ost-West, die PDS mit der WASG, das war eben nicht konfliktfrei. Wir hatten ganz unterschiedliche Voraussetzungen, dort starke Regionalparteien im Osten, im Westen war die PDS gar nicht und im Westen die neue Partei und man stand eigentlich kurz vor der Spaltung und Lafontaine hatte sich dann entschieden, nicht weiter zu machen und dann war klar, jemand aus dem Westen musste kandidieren. Ich habe auch alle möglichen Leute vorgeschlagen und irgendwie geht's dann wie immer, nachdem man Leute vorschlägt, zeigen dann irgendwann mal die Finger auf einen selber und dann haben viele gesagt, du musst das jetzt machen. Und ich war dann, glaube ich, auch der einzige Kandidat aus dem Westen, der dann Aussicht auf Erfolg hatte, obwohl ich jetzt bundesweit nicht so bekannt war, aber in der Partei schon. Und dann habe ich mich breitschlagen lassen und habe kandidiert. Und ab dem Augenblick, wo ich kandidiert habe, habe ich auch gewollt, dass ich gewinne. Das war ja eine Kampfkandidatur damals mit Dietmar Bartsch, der auch kandidiert hat. Und ich habe überraschend für viele gewonnen und dann das lange gemacht. Von den 14 Jahren Parteilinke waren jetzt Katja Kipping und ich zusammen 9 Jahre.
Ja. Was ich aus den Nachrichten immer mitbekommen habe, ist, dass die Stimmung immer so ein bisschen nach Spaltung schreit, nach wie vor. Ist das nur meine Wahrnehmung oder seid ihr irgendwie zerstritten?
Nein, also wir sind, glaube ich, weniger zerstritten wie andere Parteien. Also wenn man es jetzt mal vergleicht mit der CDU.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Wie wir das jetzt hingebracht haben, den Übergang zu den neuen Parteivorsitzenden, ja, also das war doch harmonisch und im Konsens. Und natürlich hast du eben in einer linken Partei, die sich als plural versteht, also die nicht eine Kaderpartei ist, sondern ein breites Feld abdeckt von ganz linken Sozialistinnen bis linkssozialdemokratischen Leuten, hast du natürlich immer eine lebendige Debatte. Ja? Und wir sind eine Programmpartei und kein so lahmer Haufen wie andere, die gar nicht mehr kontrovers diskutieren. Und ich finde das schade, dass jede kontroverse Diskussion immer als Streit interpretiert wird. Ich finde, Streit ist dann unangenehm, wenn er ins Persönliche geht, wenn es verbunden wird mit harten innerparteilichen Machtkämpfen. Hatten wir auch, wie andere auch. Aber Streit ist auch was Produktives, wenn es darum geht, dass man um die beste inhaltliche Orientierung ringt, dass man Argumente austauscht, dass Pro und Contra diskutiert wird und man dann guckt, dass auf dieser Basis was Neues entsteht. Und natürlich, ich will jetzt gar nicht auf die Medien schalten, aber die Medien haben nichts lieber wie zerstrittene Parteien und Kämpfe und jede interne Debatte und jede Kontroverse wird dann immer als Streit ausgelegt. Ich glaube, das ist auch für die Demokratie nicht besonders zuträglich.
Mhm. Jetzt hast du aber gesagt, es gab auch diese innerparteilichen.
Ja, aber die sind dann vorbei. Ich glaube, wir haben das hingekriegt, die Partei zu befrieden.
Mhm.
Und die Entwicklung ist ja auch eine Erfolgsgeschichte. Ja, also natürlich haben wir immer Auf und Abs.
Ja.
Es geht nie geschlossen auf, aber wir haben das Projekt gehabt und die Aufgabe gehabt, eine gesamtdeutsche linke Partei aufzubauen.
Mhm.
Die war ja nur im Osten stark, im Westen waren wir ja gar nicht richtig vorhanden. Heute haben wir zum ersten Mal mehr Mitglieder im Westen wie im Osten, was ja auch, der Westen hat ja auch 5-mal mehr Einwohner
und
Einwohnerinnen, waren wir immer eine untypische Partei.
Mhm.
Und wir existieren noch und es ist nicht einfach in Deutschland eine Partei links von der SPD zu etablieren.
Mhm.
Und das haben wir geschafft. Und natürlich gab es jetzt auch in den letzten Jahren harte Auseinandersetzungen um die Migrationsfrage mit Sarah Wagenknecht und andere, die sind aber kein Vergleich, ehrlich gesagt, zu der Anfangszeit.
Okay, das heißt, ihr habt die Konflikte alle im Griff und könnt die lösen.
Ja, ich glaube schon. Also wir haben es ja auch gelöst. Natürlich heißt auch lösen, dass es manchmal Streit gibt und dass eine Seite sich durchsetzt und der andere nicht. Das
ja.
ist eben so. Aber natürlich muss man in einer pluralen Partei, also wie gesagt, muss man bestimmte Grundsätze gemeinsam formulieren, aber man muss dann immer wieder auch Kompromisse aushandeln in der Partei selber. Das darf nicht nur so starken Raum einnehmen, dass die Leute das Gefühl haben, die beschäftigen sich mit sich selber. Wir sind ja nicht Selbstzweck, sondern wir sind dafür da, die Interessen quasi der Leute zu vertreten, die sonst gar keine Interessensvertretung haben in den anderen Parteien, die Erzieherinnen, die Verkäuferinnen, die Krankenpflegerinnen, die vielen Leute, die erwerbslos sind oder kaum über die Runden kommen, die Alleinerziehenden. Und das ist unsere Hauptaufgabe.
Mhm. Okay, und was genau sind deine Aufgaben hier im Parlament jetzt gerade?
Naja, ich bin praktisch mache in dem Bereich Arbeit und Wirtschaft, praktisch ist mein Schwerpunkt.
Mhm.
Gerade, das hast du ja mitgekriegt, bin ich ja Vertretung im Wirecard-Ausschuss, das ist ganz interessant. Also der größte Finanzskandal, den wir hatten, oder Betrugsskandal, und wo Aufklärung dringend notwendig ist und auch wie die Aufsicht verbessert werden kann, damit sowas nicht ständig wiederkehrt. Interessant, ja. Und ich kümmere mich um das Thema insbesondere, sagen wir mal, Verbesserung der Löhne, der Tarifbindung und aber auch um die wirtschaftlichen Fragen. Wir stehen ja gerade vor einem großen Transformationsprozess in der Automobilindustrie. Ich komme aus einer Automobilregion. Da geht es mir darum, dass die Interessen der Beschäftigten nicht auf der Strecke bleiben, was gerade passiert. Wird da viel Personal abgebaut, werden Angriffe gefahren auf Standorte, auf Löhne. Und mir geht es natürlich auch um die Vereinbarung von sozialer Gerechtigkeit und Klimaschutz.
Mhm.
Also ich habe selber ein Buch darüber jetzt geschrieben und rausgebracht, wie wir einen linken Green New Deal durchsetzen können, System Change, wo es gerade darum geht, dass die Linke sich um das Klimaschutzthema kümmern muss. Natürlich ist das auch ein kontroverses Thema, aber in der Basis großer Konsens, dass für uns eben Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit zusammengehört.
Mhm.
Das können wir besser wie die Grünen.
Warum könnt ihr das besser?
Ja, weil es wird keinen Klimaschutz geben ohne soziale Gerechtigkeit. Also wenn die Mehrheit der Menschen das Gefühl hat, diejenigen müssen den Klimaschutz finanzieren, die ohnehin am wenigsten Geld haben und nicht die Reichen und Vermögenden, die den größten ökologischen Fußabdruck hinterlassen, dann werden sie nicht mitmachen.
Ja.
Und andererseits müssen wir erkennen, wenn wir jetzt die nächsten 15 Jahre nicht eine grundlegende Wende machen, einen grundlegenden Wechsel machen, dann ist es zu spät. Dann wird man nicht einmal das 1,5-Grad-Ziel erreichen.
Mhm.
Und es geht zulasten der Zukunft der jungen Generation. Also wenn wir wollen, dass die junge Generation noch eine Chance hat auf ein vernünftiges Leben, dann muss jetzt radikaler Klimaschutz gemacht werden. Und die Linke ist bereit für einen grundsätzlichen Umbau auch der Industrie, der Wirtschaft hin zu einer emissionsfreien Wirtschaft, sagt aber, die Löhne müssen stimmen und es muss sozial gerecht zugehen. Und dafür haben wir ein gutes Konzept.
Okay. Und dein Buch, wie heißt das?
System Change, wie wir einen linken Green New Deal beziehungsweise einen sozial-ökologischen Systemwechsel durchsetzen können.
Okay, langer Titel.
Langer Titel, aber ich schon die zweite Auflage, ich bin ganz zufrieden. Also ein wichtiges Thema. Ja. Natürlich ist jetzt alles ein bisschen überlagert von der Pandemie, aber ich bin absolut überzeugt, es wird ein wichtiges Thema beim Wahlkampf sein, beim Bundestagswahlkampf. Und es ist vor allen Dingen eines der zentralen Zukunftsthemen.
Mhm. Und wie bist du darauf gekommen, genau dazu ein Buch zu schreiben? Also du hattest wahrscheinlich einfach das Thema im Kopf oder wie kam das?
Naja, eigentlich sollte es sowas wie ein Manifest zum Abschied sein. Ich hatte als Parteivorsitzender viel dran gearbeitet, dass die Linke sagt, wir wollen nicht nur die klassischen Themen machen. Also natürlich ist unser Kern soziale Gerechtigkeit, Löhne, die zum Leben reichen, gute Arbeitsbedingungen, armutsfeste Renten, bezahlbarer Wohnraum. Ja. Aber wir müssen realisieren, dass das Klimathema eines der zentralen Themen ist. Mhm. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir machen ein Bündnis mit diesen Klimaschutzbewegungen, ja, mit Friday for Future, mit Gruppen, die da auf der Straße kämpfen. Da gehört die Linke dazu. Und deswegen haben wir gesagt, es ist notwendig, ein gesellschaftliches Zukunftsprojekt zu konzipieren. Mhm. Das kann man eigentlich nicht im Reißbrett entwerfen, an dem sich auch die verschiedenen linken Leute und Aktivisten und Klimaschutzaktivisten orientieren können, praktisch eine Plattform für einen gemeinsamen Kampf oder für eine gemeinsame Auseinandersetzung. Und das soll eigentlich erst eine Broschüre geben und dann ist dieser Parteitag pandemiebedingt immer wieder verschoben worden, fast um ein ganzes Jahr. Und dann ist doch ein Buch draus geworden und ich bin jetzt ganz glücklich drüber, weil vieles davon ist auch in das Wahlprogramm, das jetzt nächstes Wochenende verhandelt wird, eingeflossen.
Ja, schön. Wie lange hast du dann insgesamt am Buch geschrieben?
Ja, das ging eigentlich nicht so lange, aber ein halbes Jahr sitzt man schon dran, weil ich muss ja noch was arbeiten und muss man halt ein bisschen die Urlaubszeiten, die freie Zeit nützen, dran zu arbeiten. Pandemiebedingt hat man ein bisschen weniger Termine dann.
Ja, das stimmt. Ach Gott, ja, das sollte ich mal als sollte ich mir eine Scheibe von abschneiden, mir fehlen noch ein paar Hausarbeiten. Die schiebe ich einfach seit Ewigkeiten vor mir her und auch schon seit nicht ganz nur einem halben Jahr.
Naja, es gibt auch Sachen, die schiebt man ein bisschen gern vor sich her. Ja. Ich hatte aber Lust, das zu machen. Also es war auch kein, natürlich bin ich jetzt der Autor, aber es war ein kollektiver Prozess mit Teilen in der Partei und es ist eben so, wir haben ja einen Zulauf von sehr vielen jungen Leuten, insbesondere im Westen, also zwei Drittel unserer neuen Mitglieder sind unter 35 und die denken selber schon Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammen, das ist für die gar kein Konflikt, also was man hier manchmal noch ein bisschen als Konflikt hat, wo ist der Schwerpunkt, sagen die, dann machen wir doch keinen Schwerpunkt, sondern sowohl als auch. Ja? Ja. Also wir machen soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz.
Eben.
Wir erweitern unser politisches Feld, unser Kern, mit dem die Leute uns verbinden, ist natürlich soziale Gerechtigkeit und ist Verteilungsgerechtigkeit, dass Reiche und Vermögende einen größeren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwohls leisten, als die, die kein Geld haben. Ja? Ja. Da haben wir einen guten Ruf. Aber beim Klimaschutz haben wir noch kein so klares Image. Ja? Das müssen wir jetzt aufbauen, damit die Menschen, die denken das ja auch zusammen, ich vermute sie ja auch, sie sind für soziale Gerechtigkeit, auch für Klimaschutz wie die meisten Leute. Ja. Und die Linke muss das zusammenbringen, macht es auch.
Was würdest du sagen, warum sollte man in deinen Augen die Linke wählen?
Naja, ohne die Linke könnten die anderen Parteien das Wort soziale Gerechtigkeit gar nicht mehr buchstabieren. Also wir haben schon hinbekommen, dass die Frage, wie hoch muss der Lohn sein, dass man im Alter nicht arm wird, bezahlbaren Wohnraum, haben wir auf die Agenda gesetzt.
Ja.
Gut ausgebautes Gemeinwohlwesen, Gesundheitswesen, Bildungswesen, und so weiter. Und alle anderen Parteien müssen sich inzwischen auch drum kümmern. Damit hat die Linke viel erreicht. Weil vorher war das kein Thema, da wurde über Abbau bei der Rente diskutiert. Dass wir jetzt ein gesetzliches Mindestlohn haben, war die Linke die erste, die das auf die Tagesordnung gebracht hat. Mhm. Also ohne uns würde es mit der sozialen Gerechtigkeit deutlich schlechter aussehen im Land.
Okay, jetzt seid ihr hier ja nun mal in der Opposition. Hättet ihr grundsätzlich auch Bock, mal im Bundesparlament mitzuregieren? Also wollt ihr in die Regierung hier in Berlin?
Naja, wir wollen einen Politikwechsel durchsetzen. Mhm. Und wenn das mit der Regierung geht, dann machen wir das auch. Wir gehen aber nicht rein wie die SPD oder auch die FDP oder andere, um so Spiegelstriche in Koalitionsvertrag zu setzen, sondern wir haben klare politische Maßstäbe, sprich ohne ein Programm für bezahlbaren Wohnraum, ohne mehr Pflegepersonal, ohne höhere Mindestlöhne von 12 oder 13 Euro, also von unserer Seite 13 Euro, ohne bessere Arbeitsbedingungen und ohne guten Klimaschutz und friedliche Außenpolitik machen wir sowas nicht. Mhm. Das sind unsere Maßstäbe. Für die Mehrheit der Bevölkerung muss eine Verbesserung rauskommen. Mhm. Das ist der Maßstab. Wir sind keine Regierungspartei im Wartezustand, sondern wir wollen was erreichen. Und wenn wir das erreichen können, gehen wir natürlich auch in die Regierung. Und wenn es Partner gibt, die bereit sind, in diese Richtung mitzugehen, dann machen wir das.
Okay. Was würdest du dir denn für September wünschen für die Wahl?
Ja, ich würde mir vor allem wünschen, dass wir zweistellig werden und dass es eine Mehrheit links von der Mitte gibt, sodass ein Politikwechsel zumindest mal rechnerisch möglich ist. Ob er dann politisch möglich ist, das werden wir sehen. Das hängt dann nicht nur von uns ab. Wir werden Druck machen. Wir haben ein klares Projekt, eine klare Vorstellung. Wir sind auch nicht nach allen Seiten offen, wie die Grünen, die ja mit allen regieren, also mit der AfD. Das machen wir nicht. Wir werden nicht mit der CDU regieren und auch nicht mit der FDP. Alles andere wird man sehen. Aber es ist auch so, dass wenn die Linke stark ist und sie muss in die Opposition gehen, wird es auch viel bewirken. Mhm. Das Signal muss sein, dass die Linke stark wird.
Warum schließt ihr die Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Union oder mit der FDP kategorisch aus? Also was sind da die Beweggründe?
Da gibt's einfach keine Schnittstellen. Also ich meine, die FDP ist keine Partei, die soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt, ja. Fast alles, was sie will beim Wohnungsbau, will sie mehr Markt. Wir wollen mehr sozialen Wohnungsbau und mehr Regulierung. Beim Klimaschutz will sie es auch marktwirtschaftlich lösen. Das hat mit unserem Ansatz nichts zu tun, ja, sondern das ist der gegenteilige Ansatz. Und bei der Union auch. Und wir werden jetzt schon, gibt es in der Union die Debatten, können wir uns das alles noch leisten, was wir jetzt machen, oder müssen wir nicht abbauen? Das wird spannend.
Okay. Wie wird dein Wahlkampfsommer aussehen? Was ist da so geplant?
Ja, ich habe mal schon ein bisschen angefangen. Wir besetzen jetzt schon Themen. Mhm. Also im Juni haben wir gesagt, will ich schon viel auf der Straße sein. Ich habe schon viel Termine. Wir haben jetzt eine Kundgebung gemacht, letzten Samstag zum Mieten. Ein Riesenproblem in Stuttgart, wo sie keine neue Mietwohnung kriegen, wenn sie vom Markt gehen, unter 14, 15 Euro den Quadratmeter. Kalt.
Ja.
Vielfach noch mehr. Also da fragt man sich schon, wie kann sich das eine Verkäuferin oder eine Erzieherin leisten? Ja. Also das ist wirklich eine Enteignung der Löhne. Das ist ein Schwerpunkt von uns. Also wir werden ein paar Themen in Vordergrund setzen, damit die Leute wissen, dafür steht die Linke, stehe auch ich als Person. Und mein Schwerpunkt ist mehr Pflegekräfte, bessere Pflege, besseres Gesundheitssystem, höherer Mindestlohn. Ich kämpfe nach wie vor für die Verkäuferinnen, Erzieherinnen, Zustellkräfte, was ja wirklich ein Ausdruck von großer Ausbeutung ist bei uns. Und für konsequenten Klimaschutz. Und das stelle ich in meinem Wahlkampf in den Vordergrund. Und da machen wir viele interessante, auch neue Aktionen. Wir machen Haustürbesuche, wir machen kleine Kundgebungen. Wir sind in den Stadtteilen präsent. In Stuttgart, wo ich da kandidiere, ist eine tolle Truppe von auch vielen jungen Leuten, die wirklich präsent sind auf der Straße. Also da läuft enorm viel. Und ich bin Spitzenkandidat von Baden-Württemberg. Also muss ich natürlich auch im ganzen Land rum. Und wenn man ehemaliger Parteivorsitzender ist, wird man auch, kriegt man Anfragen von Bayern, von NRW. Und es wird eher ein Problem für mich sein, dass ich gar nicht alle diese Anfragen erfüllen kann.
Ja. Wie kam es denn, dass du jetzt nicht mehr Parteivorsitzender bist?
Naja, wir haben eine Regelung, dass das auf 8 Jahre grundsätzlich beschränkt sein soll. Das ist auch durchaus vernünftig. Ich glaube auch, dass es jetzt so ein Punkt war, einen Generationswechsel zu vollziehen und zu sagen, okay, wir haben es jetzt 9 Jahre gemacht, so lang wie niemand.
Ja.
In der Zeit sind schon 5 neue SPD-Vorsitzenden gewählt worden. Ja. Ich glaube, das war ein ganz richtiger Zeitpunkt und wir haben, glaube ich, eine gut aufgestellte Partei hinterlassen. Und ich finde auch, dass wir das jetzt gut gelöst haben mit dem neuen Führungsduo. Zum ersten Mal hat die Linke ein weibliches Führungsduo, 2 Frauen. Auch ein Novum, hat auch keine andere Partei. Und wer weiß, ob das, wenn wir jetzt noch mal 1 oder 2 Jahre gemacht hätten, ob das dann auch so harmonisch gegangen wäre, wie es jetzt ging. Also ich glaube, das war der richtige Zeitpunkt und ich will ja nicht weg sein, ich will ja was tun, aber ich will auch nicht praktisch mit 65 nur in der Dauermühle drin sein. Also als Parteivorsitzender, wissen Sie, die 9 Jahre, die spürt man schon.
Ja.
Ich habe das sehr gerne gemacht, also ich musste auch nicht gehen, aber es ist besser, man sagt, man wählt jetzt den Abgang selber, als dass irgendwann die Leute sagen, jetzt wird es aber auch Zeit.
Ja, das glaube ich auch, wenn man selber noch entscheiden kann, ist natürlich immer besser.
Ja, genau. Und oft viele, die so eine Führungsfunktion einnehmen, verpassen ja auch den richtigen Zeitpunkt.
Ja, das heißt, das war dann die richtige Entscheidung und du willst ja noch weiterhin hier bleiben.
Ich will nochmal 4 Jahre im Bundestag hier machen. Und will auch in der Partei machen. Ich mache natürlich, was ich eben auch gerne mache, als Parteivorsitzender musst du halt überall hingehen. Ja, also im ganzen Bundesgebiet. Ich will schon ein bisschen auch mehr in Stuttgart machen, konkret mit Leuten. Es wenden sich Betriebsräte an mich und kannst du uns da nicht mal helfen oder gibt es die und die Initiative? Dafür haben wir ja als Bundesvorsitzender kaum Zeit, obwohl ich doch wahrscheinlich einer derjenigen war, die am meisten an der Basis auch sind. Das ist auch das, was mir wirklich Spaß macht.
Ja.
Und das kann ich jetzt ein bisschen mehr machen. Also da freue ich mich auch drauf. Ich merke schon, ich war schon auch ein bisschen ausgepowert, aber jetzt so habe ich doch wieder Energie getankt und habe richtig Lust auf einen fetzigen, spannenden, bunten Wahlkampf. Und freue mich auch, ein bisschen mehr Zeit zu haben, bei mir durchs Viertel zu laufen und mit den Leuten zu reden.
Ja, das klingt sehr gut. Und kommunalpolitisch in Stuttgart machst du aber dann nichts?
Nee, also ich natürlich unterstütze man auch, wir sind eine starke Fraktion, die Linke in Stuttgart, mit Partnern. Also da gibt es so eine Fraktionsgemeinschaft auf der linken Seite, die hat mehr Stimmen wie die SPD.
Wow. Das ist beachtlich.
Und wir sind da schon ein Faktor und ich habe auch bei der letzten Bundestagswahl 9% gekriegt. Also wir sind da nicht schlecht aufgestellt. Also wir wollen jetzt 10% mindestens erreichen. In meinem Wahlkreis kandidiert CDU-Direktkandidat und der Özdemir. Also ich will die schon herausfordern. Also die sollen jetzt nicht einfach nur das Feld der Erststimmen bekommen. Ich will da schon ein bisschen mitmischen.
Okay, jetzt hast du Cem Özdemir angesprochen. Wie ist denn grundsätzlich hier im Bundestag der Austausch mit anderen Kollegen aus anderen Fraktionen? Spricht man miteinander? Versteht man sich auch über Fraktionsgrenzen hinweg? Oder ist das eher getrennt?
Naja, das ist sehr unterschiedlich. Da gibt's unterschiedliche Typen. Ich kenne einige Leute aus der SPD, mit denen ich mich gut verstehe, aus meiner Geschichte. Zum Beispiel die ehemalige Landesbezirksleiterin von Verdi ist bei der SPD hier im Bundestag.
Ja.
Und ich war Geschäftsführer von die Linke im Bundestag. Da redet man natürlich miteinander.
Ja.
Mit Özdemir kann ich mich aber hauptsächlich über den VfB Stuttgart unterhalten.
Ja, das
Fußball, da verstehen wir uns am besten in der Frage.
Das ist so eine schöne Schnittmenge. Aber du bist nicht im FC Bundestag, oder?
Nee, ich habe eigentlich mit Begeisterung immer Fußball gespielt und ich war auch wirklich gut. Mhm. ein sehr guter Torwart, hätte doch auch ein bisschen eine Laufbahn dort einschlagen können. Aber ich habe jetzt kaputte Knie und deswegen kann ich nicht mehr kicken. Das ärgert mich am meisten, also dass ich nicht mehr aktiv Fußball spielen kann.
Okay. Machst du sonst irgendwie Sport in deiner Freizeit?
Naja, ich tue schon Schwimmen, Fahrradfahren und tue auch ein bisschen Wandern, das geht.
Ja.
Aber Kicken ist schon bei Knieschäden echt ein Problem.
Ja.
Aber das ärgert mich, weil ich eigentlich immer nur Sportarten gern gemacht habe, wo ein Ball dabei ist. Mhm. Volleyball, Fußball, Tischtennis, aber nicht irgendwie so einfach in der Gegend laufen.
Da unterscheiden wir uns grundsätzlich. Ich kann überhaupt gar keine Ballsportarten.
Ich bin mit Fußball im Dorf, da gab es ja nichts, ehrlich gesagt. Gut. Also du wächst im Dorf auf, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Also außer, dass man natürlich Lägerles baut und Hütten baut und was weiß ich, was man als Stadtkind alles gar nicht machen kann. Aber dann gehst du halt jeden Tag auf den Fußballplatz. Einer hat einen Ball, der muss natürlich immer dabei sein. Und im Sommer fährt man mit dem Fahrrad ins nächste Freibad, das aber auch 8 oder 10 Kilometer weg ist. Mhm. Das waren die zwei Hauptbeschäftigungsarten.
Ja. Und was machst du aktuell, wenn du mal zu viel Freizeit hast? Also,
naja, ich bin ja begeisternder Koch.
Ach, also cool.
Ich koch sehr gerne, auch für Leute.
Ja.
Glaub auch, dass das ganz gut funktioniert.
Ja.
Also ich, wenn ich ein bisschen Zeit habe, Leute, jetzt war natürlich ein bisschen ein Hemmnis mit der Pandemie, dann gehe ich schon gerne auf den Markt einkaufen und bereite ein schönes Menü vor für Freunde und gebe dann einen netten Abend. Dann tue ich auch eigentlich gerne ein bisschen Gartenarbeit machen. Ich habe ein bisschen das Glück, dass da, wo ich wohne, dass da ein kleiner Garten dabei ist.
Und schön.
Mach da ein bisschen was und dann bin ich schon eine Leseratte.
Ah, ja.
Also ich lese gerne und höre aber auch gern Musik und tue ein bisschen. In Stuttgart hat eine aktive Kulturszene. Ich hoffe, dass ich da jetzt ein bisschen mehr mich wieder sehen lassen kann.
Ja. Und was liest du aktuell?
Ich lese ja immer mehrere Bücher. Ich lese jetzt vom Rifkin dieses Buch Green New Deal.
Ah ja.
Dann habe ich einen Krimi gelesen, Monte Crypto heißt der. Ich lese auch gerne Krimis. Das ist so ein Krimi über Bitcoins, also über so diese Währung. Das ist sehr gut geschrieben und zeigt auch ein bisschen auf, was da für Interessen dahinter stehen und welcher Missbrauch da auch betrieben werden kann. Und dann lese ich gerade von Julia C. Menschen, was so eine ganz gute Geschichte ist über den ländlichen Raum in Brandenburg und welche Typen so einer jungen Großstadtfrau oder mittelalterlichen Großstadtfrau dort zu begegnen. Es vermittelt ganz gute Einsichten.
Schön. Okay. Und welche Musik gibt's auf die Ohren?
Naja, ich bin ja eigentlich mit der Rockmusik groß geworden. Also ich höre eigentlich immer noch die Rockmusik der 70er Jahre. Also von Jimi Hendrix bis Santana oder Supertramp und auch Rolling Stones und andere. Aber ich bin jetzt schon auch ein bisschen so ein Anhänger von Weltmusik. Also mein Lieblingsmusiker ist Hugh Masekela, ein südafrikanischer Jazzer, der tolle Jazzmusik macht mit Groove, also richtig, da geht's ab. Leider gestorben ist jetzt vor ein paar Jahren. Also ich habe so einen relativ vielfältigen Musikinteresse. Was mich nicht so interessiert, ist so Hitparadenmusik und Schlager.
Das kann ich nachvollziehen, das geht mir ähnlich.
Und meine Neffen, mit denen musste ich natürlich immer regelmäßig in Rap-Konzerte gehen.
Oh, okay.
Also Fettes Brot und solche Gruppen.
Ja.
Was ich gern gemacht habe und auch durchaus hören kann. Aber wenn das dann mal bei denen, in Stuttgart waren ja durchaus immer da ganze Festivals, wenn das dann mal über 10 Stunden geht, dann wird mir es zu viel.
Dann reicht's auch irgendwann, ne?
Stimmt.
Und was hast du zuletzt als Menü aufgetischt?
Ich habe als Menü aufgetischt, das müssen wir gerade schon überlegen, weil ich ja eigentlich gerade relativ ständig koche, aber jetzt habe ich Fisch gemacht viel, also mit Forellen. Also ich mache meistens entweder eine Salat- oder Gemüsevorspeise mit entweder grüner Spargel, der aber gegrillt wird mit Kapern und Mandelsplittern. Das ist eine echt gute Kombination.
Ja.
Dann mache ich vielleicht einen Kartoffelgratin mit einem Steak oder mit irgendeinem guten Stück Fleisch. Ich koche aber auch viel vegetarisch, weil unsere Tochter schon ab dem 7. Lebensjahr Vegetarierin, seit ihrem 7. Vegetarier, jetzt ist sie 27, wohnt natürlich nicht mehr da, musste ich immer vegetarisch für sie kochen. Und meine Familie ist auch vegetarisch, meine Schwester, meine Neffen, wenn die kommen, da habe ich jetzt eine vegetarische Bolognese gemacht, Spaghetti Bolognese, die doch ziemlich ähnlich schmeckt, wie wenn man die mit Fleisch macht, oder macht dann eben so viele Gemüsearten, also Karotten mit Harissa oder Blumenkohl mit Käse, Senfsoße drüber und stell alles auf den Tisch. Dann kann sich jeder ein bisschen wegnehmen, was er will, und man kann sich während der Zeit dann unterhalten.
Ja, gibt's dann auch noch ein Dessert?
Gibt's auch, ja. Also ich habe jetzt ein neues Dessert gemacht, das ist mit Erdbeeren und dann aber so eine volle Kanne Eigelbsahne, Olivenöl drüber und Rhabarber als Süßspeise.
Ja.
Oder ich mache schon auch ein Mousse au Chocolat oder katalanisches Creme Catalan und dieses Klassiker mache ich schon ganz gern. Und Panna Cotta mit einer Schokosoße und mit einer Mischung Schokosoße und eine Kaffeesahnesoße. Das sieht auch optisch gut aus, schmeckt aber auch sehr gut.
Oh, das klingt sehr lecker. Ich glaube, ich muss dich da mal zu einladen.
Ja, gerne.
Cool. Nice. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du auch noch ein begeisterter Koch bist.
Ich hatte ja sogar eine gewisse Zeit eine Kochkolumne in der Beilage der Stuttgarter Zeitung.
Ach, krass.
Was aber ein bisschen so eine Hochglanzbeilage war. Aber doch fast über 2 Jahre, wo ich dann regelmäßig Rezepte mit einer Geschichte dazu abgeliefert habe. Und dann gab es in Stuttgart durchaus Leute, die nicht gesagt haben, ach, Herr Rixinger, Sie sind doch der Parteivorsitzende der Linken, sondern, ach, Herr Rixinger, Sie sind doch der mit den Rezepten. Ich habe da schon mal eins nachgekocht.
Ach ja, wie witzig. So kann es auch gehen, wenn man zur Bekanntheit kommt.
Ja, genau.
Der mit den Rezepten finde ich gut. Ich würde schon mal auch fragen, wie wollen wir unser Gespräch denn betiteln? Also es sollte im Optimalfall dein Name darin vorkommen, aber ansonsten hast du die freie Wahl.
Ja, sag doch einfach der Basisaktivist Rixinger jetzt.
Okay, dann machen wir das. Und ich wollte dich übrigens noch loben, weil du ja gestern dann zum 2. Mal, wenn ich das richtig gesehen habe, beim Wirecard-Untersuchungsausschuss dabei warst und du ja dann als Vertreter für Fabio De Masi eingesprungen bist und du hast das sehr, sehr gut gemacht. Das wollte ich dir einmal aufrichten.
Das freut mich, ja.
Genau, und dann wollte ich fragen, wie du dich darauf vorbereitet hast. Genau.
Naja, es wäre natürlich ein großer Fehler, da unvorbereitet reinzugehen. Ich habe schon die
richtig.
Unterlagen gelesen und natürlich der Referent von Fabio De Masi hat auch ein paar Zuarbeiten gemacht. Aber ich bin durchaus auch fähig, aus so einem Gespräch dann sehr schnell zu erkennen, um was es da geht und dann eigene Gedanken einzubringen und Fragen zu stellen, da ein bisschen rumzubohren. Und ich hoffe doch, dass ich die ganz schön ein bisschen auch in Verlegenheit gebracht habe und da ein paar interessante Fragen stellen konnte.
Ja, hast du noch so ein Schlüsselerlebnis von gestern Abend?
Naja, gestern Abend war natürlich insofern interessant, dass man schon gemerkt hat, dass die Geldwäschebehörde, also diese FIU, dass die halt nicht erkannt hat, dass das ein Geldwäschefall vermutlich ist, das Wirecard, und ein Betrugsfall. Die sollen ja auch nicht nur sich um Geldwäsche kümmern, sondern wenn sie erkennen, da ist eine strafbare Handlung da, müssen sie das eigentlich melden an die Staatsanwaltschaft oder an das BKA oder LKA. Und das haben sie nicht gemacht, obwohl sie deutliche Hinweise der Commerzbank haben, dass da komische Buchungen in Millionenhöhe stattgefunden haben. Und ich glaube, das ist für die Politik natürlich schon interessant. Die Politik muss ja eigentlich die Aufsicht üben.
Ja.
Und jetzt Wirecard ist ein Unternehmen, wo sie alle stolz drauf waren, dass jetzt Deutschland endlich auch ein modernes Finanzdienstleistungsunternehmen hat, das unter den Top-Adressen agiert. Und ich glaube, da wurde übersehen, welche kriminelle Energie dort investiert wurde von den Akteuren und wie sie sich bereichert haben und wie sie Bilanzfälschungen gemacht haben. Das kommt jetzt eben alles raus und der Untersuchungsausschuss leistet auch einen Beitrag. Und es ist schon interessant, wie die Akteure sich dort verhalten haben.
Ja.
Staatssekretäre, das Bundesfinanzministerium, die Aufsichtsbehörden oder eben mit einem ganz schlimmen Verfahren, die Wirtschaftsprüfer.
Mhm.
Ich meine, ich war vorher schon als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat und habe sowieso mich immer gefragt, warum die Wirtschaftsprüfer so unkritisch sind.
Ja.
Ich meine, die werden natürlich von den Vorständen beauftragt, das sind Millionenaufträge. Und noch selten habe ich erlebt, dass diejenigen waren, die Betrugsfälle aufgeklärt haben.
Ja.
Was ja aber eigentlich ihre Aufgabe wäre.
Eben, genau. Ich glaube, in der Aufsicht waren alle viel zu unkritisch am Ende.
Ja, und das ist eine systemische Frage. Das, das sagen wir mal, alle wollen dann so am wirtschaftlichen Erfolg, an so einem Unternehmen teilhaben, ist ihr Anteil.
Mhm.
Und der kritische Blick, was läuft da eigentlich ab und was kann da passieren, der fehlt.
Mhm. Genau. Glaubst du eigentlich, dass der Untersuchungsausschuss nach den Wahlen noch weitergehen kann?
Ich glaube, das Ziel ist, dass das abgeschlossen wird mit der Legislaturperiode. Mein Eindruck ist auch, dass das meiste aufgearbeitet ist, dass man relativ präzise sagen kann. Und manchmal hat man jetzt auch das Gefühl, wenn man jetzt auch noch mehr Zeugen vernimmt, ist alles interessant. Aber ob jetzt zusätzliche Erkenntnisse rauskommen, wird man sehen. Ich meine, es kommt immer mal wieder was ans Tageslicht. Es kommt ein Schriftverkehr, der dann überraschend ist. Das ist auch interessant, dass die Leute, die ja manchmal sehr komische Mails geschrieben haben, dass die doch irgendwann auf den Tisch kommen.
Ja.
Also, und insofern hat der Untersuchungsausschuss, auch Fabio De Masi in dem Fall, die haben wirklich gute Arbeit geleistet.
Kann ich auch nur unterschreiben, also das ist auf jeden Fall korrekt. Und habe ich die Frage vergessen. Naja, entweder sie kommt gleich wieder oder nicht, ist dann nicht so wichtig. Ich frage als allerletztes immer noch meine Gäste, ob sie sonst noch etwas auf dem Herzen haben, wo sie noch gerne drüber sprechen möchten. Gibt's da was?
Ja, ich will nochmal sagen, dass natürlich jetzt alles verschüttet war durch die Pandemie. Das war im Vordergrund gestanden. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch unsere Aufgabe, dass jetzt die eigentlich langfristigen Fragen wieder auf den Tisch kommen. Ja, wer finanziert die ganzen Kosten der Krise? Sind es wieder die Rentner und Rentnerinnen und die Erwerbslosen und die Beschäftigten oder zahlen mal die wirklich verdient haben? Die ganzen sozialen Fragen, die Leute, die mit 60-67% Kurzarbeitergeld mehr schlecht als recht über die Runden gekommen sind. Viele, die ihren Arbeitsplatz nicht mehr vorfinden, wenn sie jetzt zurückkommen. Man hat gesehen, wie wichtig eine gute Pflege ist und wie schlecht die Menschen dort bezahlt werden und unter welchen Arbeitsbedingungen sie arbeiten. Und ich würde mir schon wünschen, dass diese Themen jetzt wieder in Vordergrund kommen, dass die wichtigen gesellschaftlichen Themen jetzt wieder diskutiert werden und auch Gegenstand des Wahlkampfes werden. Ja, Wahlkampf heißt ja immer, dass die Gesellschaft politisiert wird, dass die Parteien einen Beitrag leisten zur Klärung der wichtigsten Zukunftsfragen. Und das würde ich mir wünschen, dass das passiert.
Okay, dann würde ich das doch schon so stehen lassen. Einfach sagen, ganz herzlichen Dank für die schönen abschließenden Worte, für das Gespräch. Und ja, wenn du jetzt alles vorgetragen hast, was dir noch auf dem Herzen lag, dann würde ich mich verabschieden, auch bei den Hörerinnen und Hörern. Sage wie immer, danke fürs Einschalten und in diesem Sinne dann over and out.